ARD. Kevin, was war die schwierigste Phase deines Lebens?
Also, würde ich sagen, Anfang 20, die frühen 20er, die waren wild.
Und darum geht's heute.
In allen Bereichen.
Wieso ist Anfang 20 eigentlich immer so viel los und was sind da die größten Struggles? Natürlich musst du wissen, mit 19, was du dein ganzes Leben lang machen möchtest.
Ich hatte dann schon relativ lange in mein Studium rein noch ein Wäschenetz und ein kleines Auto.
Ach so, ich dachte lange meine Klamotten an.
Ach so, nee.
Aber nein.
Ich habe relativ lange sehr stark gestunken.
Und man muss natürlich auch sagen, als ich 21 war, kurz bevor ich bei MTV angefangen habe, ist mein Vater gestorben. Das sind natürlich dann auch Sachen, dass ich glaube, in dieser Zeit war das plötzlich eine ganz andere Relation.
Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich? Ich muss mir irgendwie, also das mit diesem Journalismusstudium, also passt schon, immer gut in Deutsch gewählt, aber ist das mein Ding?
Im Namen der Hose.
Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
Hallo liebe Hosis, hallo Kevin.
Hallo liebe Hosis, hallo liebe Ari.
Heute geht's um ein großes Thema, um große Struggles, um irgendwie eine schöne Zeit.
Ja,
man muss sich halt nur konzentrieren.
Also,
es geht um die Anfang 20er. Es ist aufregend und irgendwie sind wir ja alle drin. Und die Leute, die uns jetzt gerade zuhören und die nicht drin sind.
Denkt euch mal zurück. Oder denkt euch schon mal vor.
Genau, also hört uns zu und lernt. Leute, die jetzt in den 20ern sind, ihr könnt das Ruder noch rumreißen, falls ihr denkt, Alter, das ist ja wirklich ein Abfuck hier. Und alle Leute, die über Mitte 20 sind, werden jetzt hier und da wahrscheinlich denken, oh Gott, ja, genau so war's.
Es könnte nostalgisch werden, es könnte vielleicht mal traurig werden, es könnte auch mal schön werden. Ich habe mir extra so einen V-Neck Pulli hier angezogen, um mal schön in die
Nullerjahre
in die Zehnerjahre noch mal einzutauchen. Ja. Nuller, Zehnerjahre.
Ah ja, bei mir sind es Nuller, siehst du?
Ja, bei mir ist es noch nicht so lang her, muss man ehrlich sein.
Naja.
Ja, okay, also darum geht's, die wilden 20er, weil hier ja jeder wahrscheinlich zu diesem Thema eine Meinung hat und eine Geschichte. Könnt ihr uns die auch kundtun? Schreibt uns einfach an im Namen der Hose @deinpuls.de. Oder an die 0151 1218 5555. Und die Frage, was die größten Struggles sind, die ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es halt mega individuell ist.
Genau, aber ich habe das Gefühl, wir haben für diese Folge ein gutes Gefäß gefunden, denn irgendwo treffen wir uns alle und wir haben uns Gedanken gemacht und da haben wir gesagt, okay, wir reden mal über die 17er bis 25er Jahre und kategorisieren das viergeteilt. Und die kann man einzeln beleuchten, aber man muss es einfach sagen, manche sind schon verwoben und andere sind untrennbar.
Ja, also bei mir waren diese vier Kategorien eher so ein nicht zu entwirrendes Knäuel an Problemlagen. Aber
wenn ich hier ziehe, dann wird es da wieder kürzer. Ich werde verrückt.
Wie so Kopfhörer, die mit noch ein Kabel hatten und dann irgendwie 4 Wochen in irgendeiner Winterjacke drin waren.
Ja.
Na gut, okay. Also wir reden über Studium, Ausbildung, Beruf. Also wie geht's nach der Schule dann eigentlich weiter? Das ist so die erste Frage, die man sich ja stellt. Dann zweite Kategorie ist neue Stadt, neues Leben, neue Wohnung, weg von der Heimat. Dann als drittes geht es natürlich ums Liebesleben. Also wo stehe ich da? Wie probiere ich mich aus? Habe ich irgendwie mich in irgendeine ganz toxische Beziehung rein verirrt?
Habe ich je geliebt?
Ja, habe ich je geliebt? Und dann die große Frage, aber wir müssen drüber reden. Wer bin ich eigentlich? Also was macht mich aus? Ich komme aus der Schule, ich komme aus der Oberstufe, ich komme aus der Realschule raus, was auch immer. Und jetzt? Also was ist mein Fundament? Das sind jetzt heute unsere vier großen Themenbereiche, liebe Hosis. Da könnt ihr ja mal mitdenken. Wie gesagt, schreibt uns gerne, was da bei euch so los war. Wir starten einfach mal rein mit dem ersten Thema, nämlich Studium, Ausbildung, Beruf. Ich habe eine Insta-Umfrage gemacht, Ari. Euch, liebe Hosis, diese vier Kategorien gegeben und ihr solltet mal sagen, was euch da am meisten beschäftigt. Und das war sehr interessant. Mhm. Und da werde ich immer wieder heute auf diese Zahlen zurückkommen aus meiner höchst wissenschaftlich durchgeführten Insta-Umfrage mit, keine Ahnung, ein paar tausend Leute mitgemacht. Und kannst du mal raten, wie viele Prozent haben denn gesagt, dass dieses Studium, diese Berufswahl nach dem Abi, nach der Schule für sie der größte Struggle war?
Also ich glaube, wer bin ich, ist noch gar nicht so krass in dem Alter.
Ich kann es gleich vorwegnehmen, war relativ deutlich die meistgeklickte Antwort.
Wer bin ich?
Ja.
What?
Hat die Leute am krassesten umgetrieben.
Also wenn ich queer wäre, dann ja.
Ja.
Aber da merkt man einfach, ich war anscheinend in der Zeit dead inside.
Ja, oder schon krass selbstsicher.
Ist doch klar, wer ich bin. Ist doch gar kein Problem.
Nee.
Ach, krass. Oh, nee, da habe ich mich jetzt aber richtig verschossen.
Ja, erstmal vergaloppiert.
Ja. Na, ich gehe natürlich aber auch immer von mir aus.
Ja,
aus. Nee,
das ist ja auch immer.
Okay, da hätte ich nämlich jetzt gesagt, Studium und Liebesleben ist ganz weit oben. Ja. Gut, anscheinend nicht. Dann sage ich Studium. 20%.
18%.
Ah, sehr
gut. 18%.
Und ich habe es mir wieder zurückgeholt. Oh, jetzt ist es ein, es ist jetzt ein knappes Rennen.
Ehrenrettung. Mhm. 18% von euch sagen, also wirklich Anfang 20 war Studium, Beruf der größte Struggle. Und da reden wir nochmal drüber.
Mhm.
Ari, wie war es bei dir? Hat dich das Nerven gekostet? Wie ist es gelaufen?
Ja, ich sag mal so, da hat meine Schule durchaus elitärer Schuppen. Also da war ziemlich schnell klar, ihr werdet entweder Anwälte oder Ärzte, das ist ja wohl klar, warum sollte man sonst Abi machen? Hatte ich jedenfalls das Gefühl.
Mhm.
Da hat meine Schule mir gleich den Weg gezeigt, dass, ich sag mal so, Leistungsberufe, ja, wo man vielleicht auch sehr viel Mathematik braucht, obwohl ich gar nicht so schlecht in Mathe bin, by the way, dass das vielleicht nicht so was für mich ist. Und mein Vater wollte immer Schauspieler werden in seinem Leben und hat es nie gemacht, weil seine Eltern gesagt haben, nein, das machst du nicht, du machst eine Ausbildung oder machst du hier und da. Und er war auch sehr erfolgreich in seinem Leben, aber er hat es immer bereut. Und deswegen hat er gesagt, Ariane, du hast jetzt Abi, du kannst immer studieren, aber was willst du wirklich? Mach lieber erstmal das.
Ach,
und wenn du darin scheiterst, dann mach ein Studium. Aber mach nicht aus vor allem Gehorsam. Meine Mutter, ich glaube ja, sie liebt Status. Sie liebt Status. Sie liebt sehr vermeintlich gebildete Berufe. Aber sie liebt mich mehr und hat sich gedacht, ja klar, das Kind soll machen, was sie liebt.
Ja.
Dann habe ich tatsächlich mich beim Radio beworben, weil gesehen habe, dass Thomas Gottschalk und Günther Jauch, und es ist sehr traurig, dass ich hier nur Männer nennen kann, alle beim Radio angefangen haben, weil ich zum Fernsehen wollte. Und dann dachte ich, na, dann gehe ich auch mal zum Radio. Und im Radio haben sie gesagt, Ariane, deine Mimik ist so bunt und so viel, ist im Radio ein bisschen verschenkt. Wäre es nicht besser, wenn du zum Fernsehen gehst? Ich habe mich nach dem Praktikum beim Radio bei MTV beworben, wurde dann da angenommen. Also, fuck, wie viel Glück ich hatte. Also ich konnte das auch, was ich da machte, aber es ist einfach auch wahnsinnig viel Glück.
Mhm.
So. Und dann war
aber
ich Moderatorin
klingt,
und dann war das mein Traum.
Klingt
und
ja schon
heute
relativ reibungslos eigentlich,
ja,
oder?
Ja,
also
crazy.
Jetzt nicht mit noch einem Anlauf und
nee,
hier noch da.
Ja.
Okay.
Toll.
Ja, genau, gibt's ja auch, ne, dass Leute dann halt total oft ein Studium erstmal versuchen und dann das irgendwie nicht fühlen oder dass es sie auch durch irgendwelche Prüfungen rasselt und dass man da so ein bisschen auf der Suche ist einfach nach dem, was man dann eigentlich wirklich werden möchte.
Ja.
Glaube schon, dass das dann so mit 21, 22, 23, 24, da musst du den Druck noch nicht so fühlen, aber ich glaube ab 25, 26, wenn du immer noch nicht dein Studium gefunden hast, dann, glaube ich, entwickeln die Leute schon so eine innere Unruhe langsam.
Ja, ja.
Muss man schon sagen, Leute, na, also wenn euch das irgendwie stresst und ihr schon über 25 seid, entspannt euch. Also ihr
Scheiß
könnt auch mit
drauf.
29,
wirklich?
30 noch was Neues studieren. Also das ist,
mach, wenn
das,
du mit 35 was fühlst,
genau,
mach's.
Aber es ist immer so einfach gesagt.
Ja, ja, ja.
Bei mir war es schon so, ich war so ein Sport Dulli halt und habe mich nur darüber identifiziert und dann habe ich mich dann mit 19 ja so schwer am Knie verletzt und das Einzige, was ich neben Sport gut konnte, war so Schreiben und Deutsch und solche Sachen. Und dann war ich aber auf einmal im Krankenhaus und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Dann lag ich frisch operiert in diesem Krankenhaus irgendwo am Arsch der Heide in Niederbayern, wurde ich da operiert. In so einem 4-Sterne-Krankenhaus, wo es so eine Nüsse gab und so eine Sauna.
Das klang erstmal schlecht.
Mega jetzt weird. Warum auch immer hat es mich da hin verschlagen. Und mein Vater hatte zufällig einen Arbeitstermin in der Nähe, weil mein Vater ist so Außendienstmensch. der hat mich dann da besucht, kam dann an mein Krankenbett und hat dann so, ja, aber du warst ja auch immer ganz gut in Deutsch. Und ich halt mega abgefuckt, so Schmerzen, frisch operiert. Und so, ja, so da gibt's diese Uni und ich habe dir das mal ausgedruckt und ich habe dir auch mal den Bewerbungsbogen ausgedruckt und die Mama hat mir noch dein Anschreiben geschickt und also du müsstest es eigentlich nur noch unterschreiben und ich so, hä, was willst du, Alter? Unterschreib da einfach. Und dann war das irgendwie aber schon irgendwie Deadline und er musste dann in den Nachbarort zu so einem Express-Poststelle, damit es noch durchgeht. Und dann war das die Bewerbung für diesen Journalistikstudiengang und das habe ich dann studiert. Und
jetzt wissen Sie, was Sie da unterschrieben haben? So. Ich war komplett auf Schmerzmittel. Mein Vater hat mir das da runtergedrückt. Das ist überhaupt nicht meine Schrift. Also ich muss sagen, das mit dem Studium, das ist ja wirklich sehr verwoben mit, wer bin ich?
Ja, ja, voll.
Und ich finde es eine Zumutung, das ist vor allem in unserem Land, aber ich glaube, das ist global, dass es so eine Hetze gibt, wenn du deinen Abschluss hast, dann musst du in den Beruf oder du musst ins Studium. Oder natürlich musst du wissen, mit 19, na klar musst du wissen, was du dein ganzes Leben lang machen möchtest. Ja, du kennst dich doch wohl. Und deswegen kann ich euch sagen, lasst euch Zeit. Wie viele Freunde habe ich, die irgendwas angefangen haben und merken, Alter, ich hasse es.
Mega
und
viele.
Wie viele Freunde habe ich, die irgendwas angefangen haben, es durchgezogen haben und jetzt sagen, mit Mitte 30, Alter, das bin ich überhaupt nicht. Aber ich habe nie den Absprung geschafft. Deswegen lasst euch Zeit. Es ist jetzt super leicht gesagt als 37-jährige Frau. Aber glaubt mir, lasst euch Zeit. Keiner, und das ist ja das Schöne an der Menschheit, keiner achtet auf euch.
Jeder, ja, das ist aber auch ein bisschen beruhigend,
genau,
finde ich.
Genau, du bist jedem Scheiß egal. Niemand wird irgendwann sagen, na Frau Müller, Sie haben mit 27 Ihr Studium erst angefangen. Das ist allen scheißegal. Ja, keiner achtet auf dich. Deswegen machst du in deinem Tempo das, was du möchtest. Und jeder Lehrer oder jede Lehrerin, die dir sagte, ey, das muss aber jetzt schnell gehen, die lügen.
Ja.
So.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, so junge Menschen, ne, so gerade in der Gen Z, haben irgendwie so andere Antreiber, was so Arbeit und Studium angeht. Es gibt ja immer diese Klischees. Genau, Freizeit.
Wo Arbeit ist, ist auch Freizeit.
Life-Balance irgendwie. Heute ist steht der Mond irgendwie schlecht. Das verträgt sich nicht mit meinem Aszendenten.
Ich habe jetzt einen Van.
Ich kann nicht kommen. Das hat mich jetzt irgendwie in diesem Kontext auch interessiert. Und da habe ich eine Studie gefunden, die Trendstudie Jugend in Deutschland. Die wird seit ein paar Jahren erhoben und jetzt zuletzt eben 2023. Und die zeigt ein ganz anderes Bild.
Ja, ja.
Finde ich krass, ne? Mhm. Reality-Check ist was anderes. Also da wurde gefragt, was sind deine Hauptmotivationen, um Leistung zu erbringen? Also was sind so deine Antreiber, so verstehe ich das. Und für Menschen zwischen 14 und 29 ist es Geld.
Money.
Also nicht irgendwie Self-Fulfilling und sich selber irgendwie verwirklichen, sondern auf Platz 1 ist Geld, auf Platz 2 ist Spaß. Ja, auch gut. Und auf dem letzten Platz ist was Sinnvolles tun. Mhm. Also es ist mit nichts.
Ich kann
so,
es aber sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch, der Ruf der Gen Z von den Millennials und von allen von den Boomern, weil da gibt es ja wirklich jetzt einen Generationskonflikt, ist, dass die Boomer sich denken, wie, du willst Samstag nicht arbeiten? Was geht bei dir denn eigentlich ab? Und eigentlich sind die so neidisch, dass jemand, der da ganz jung ist und sagt, nee, da ist meine Grenze und die habe ich jetzt aufgezeigt, dass der das laut sagt und dann wird ihm natürlich abgesprochen, na, du willst ja kein Geld verdienen, du willst ja hier nur Larifari leben. Ich glaube, die sind genauso diszipliniert wie jeder andere auch.
Also diese Studie auf jeden Fall zeichnet da so ein bisschen anderes Bild, nicht, dass Gen Z irgendwie die ganze Zeit nur in einem, wie du sagst, in einem Van in Portugal leben wollen oder so, sondern da ist halt auch Cash das Wichtigste. Mhm. Okay, also Studium, Beruf, wir sind relativ smooth durchgekommen, sage ich mal, hatten beide extrem viel Glück. Mhm. Ich hatte einen Vater, der zur richtigen Zeit zufällig im richtigen Ort war und einen sehr geschwächten Sohn vorfand, deswegen hat irgendwie alles funktioniert. Mhm. Wo es ein bisschen mehr rumpeln kann, glaube ich, ist neues Stadt, neues Leben.
Ja.
Die zweite Kategorie,
da hat's richtig
auch da habe ich, tatsächlich, okay, auch da habe ich gefragt, wie viel Prozent von euch das am schwierigsten fanden. Das waren die wenigsten, das haben 15% gesagt. Aber weil ich glaube, das hängt natürlich total eng mit Studium, Beruf, mit der großen Frage, wer bin ich?
Ja, komm, die fahren doch alle nach Berlin und bumsen sich da durch. Das kann ich mir vorstellen.
So,
aber wenn du in Berlin geboren bist, ja, dann hast du das doch durch. Wo willst du denn da hin? Und dann ist natürlich alles nach Berlin. Kann nur eine Enttäuschung sein.
Ja.
No offense, ja. Aber tief im Innern wissen wir das doch alle. Ich liebe die Arroganz von Berlinern.
Ja, sie ist unverkennbar.
Ja, absolut.
Charismatisch.
Du, ja. So. Und so sympathisch.
Also jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast, weil ich habe ein kleines Mini-Quiz für dich. Mhm. Wie alt sind die Menschen in Deutschland, wenn sie von zu Hause ausziehen? Im Durchschnitt.
Älter als ich denke. Mhm. Aber nicht so alt wie die Italiener. Mit Mitte 30. Das ist wirklich traurig. Also,
ja, aber das ist halt so, wenn die Mama kommt.
Ja, ja, das stimmt, das muss man natürlich auch sagen. Also, ich bin ausgezogen, das war bei mir aber auch so ein...
Ich will es mit Kommazahlen.
So ein, okay. Also, ich bin ausgezogen. Nee, doch, mit 20. Und ich hatte das Gefühl immer, es ist früh, weil alle immer sagten, ach, du wohnst schon alleine?
Mhm.
Deswegen sage ich 22,5.
23,8. Also, fast 24 sind die Menschen im Durchschnitt.
Oh, ja, ja, gut.
Ja, die Töchter im Durchschnitt 23 und die Söhne 24,3 Jahre.
Süß, das finde ich so entlarvend, ey. Und dann hier kommen, ey, ich bin der Macher und du sitzt bitte zu Hause.
Ich liebe diese Zahl. Ich hab das gelesen und das wurde so richtig warm im Herzen.
Ja, ich traue mich nie.
Es ist einfach nur konsequent, Leute. Aber bei dir...
Aber da muss ich auch waschen, ne? Ja.
Ey, das war voll das Problem bei mir. Das Waschen, weil ich war, ich bin ausgezogen, auch relativ früh, mit gerade so 19, ja doch, mit 19, und in eine WG, da gab es keine Waschmaschine. So, und dann
fand ich aber immer geil.
Dann hatte ich mega das Problem, weil ich konnte halt, ich konnte natürlich da nicht waschen, es gab einen Waschsalon, da bin ich dann schon immer hin, aber... Ich hatte dann schon relativ lange in mein Studium rein noch ein Wäschenetz und ein kleines Auto.
Ach so, ich dachte, lange meine Klamotten an, so, nee. Aber nein.
Ich habe relativ lange sehr stark gestunken. Und dann habe ich einfach immer mein...
Heimatbesuch und dann nicht mehr, komischerweise.
Dann habe ich einfach immer so mein Wäschenetz gepackt und alle zwei Wochen bin ich dann heim, habe das da einfach abgeladen. Und wie so durch Wunderhand...
Es ist wirklich...
Wenn ich dann wieder gehen wollte, war da
alles wieder sauber.
Gewaschene und gebügelte und gefaltene Wäsche.
Also ich glaube,
weiß gar nicht, wie das so weit kam, aber ich habe einfach nur dieses Wäschenetz... Naja, war auf jeden Fall ziemlich geil.
Also ich glaube, einige Eltern denken sich irgendwann, boah, ist das nervig.
Ja.
Aber ich glaube, manche Eltern, ich glaube, so werde ich auch als dann Mutter eines erwachsenen Menschen, am Ende bist du doch noch ein Kind. Also, du kriegst es nicht hinzuwaschen, du bist so niedlich, du bist doch noch mein kleiner Kevin. Guck doch mal, er kriegt es nicht hin, guck mal. Er versucht dir jetzt hier seine breiten Muskeln mal spielen zu lassen, aber eigentlich...
Die hatte ich leider nie so richtig. Aber auf eine ganz absurde Art und Weise war die Wäsche einer der Haupttrigger für mich, nach Hause zu fahren.
Geil.
Und hat,
das ist Liebe. Das hört die Mutti gerne.
Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich dann relativ lange, mindestens 1,5 Jahre, so parallel gelebt habe. Mhm. Mit einem Fuß noch in der Heimat, so in Fürth mit meinen Freunden. Ich hatte dann auch noch eine Freundin. Da mit dem einen Fuß, mit dem anderen Fuß aber schon in Eichstätt, da wo ich Journalistik studiert habe, was ein super kleiner Studiengang ist. Ich glaube, wir waren 40 Leute, ne?
Ach, krass.
Also super intensiv und so. Und das war so, ich konnte mich auf nichts committen, deswegen habe ich da bestimmt 1 Jahr, 1,5 Jahre sehr gestruggelt mit, ich verpasse da in Eichstätt am Wochenende die coolen Partys und die Woche über aber da meine Freundin führt und meine Freundin und bla bla bla. Und das hat sich eigentlich erst aufgelöst, als wir uns dann getrennt haben. Da habe ich mich dann wirklich auf diese neue Unistadt so richtig committen können.
Man kann einfach sehr schlecht in zwei Städten gleichwertig wohnen.
Nicht.
Es ist vorbei. Es ist vorbei.
Es geht eigentlich nicht. Also ich glaube, du kriegst es vielleicht ganz okay hin mit München, Berlin.
Nee, ich struggle auch hart.
Ah, okay.
Ja.
Siehst du mal.
Also
wie war es damals?
Also damals, ich hatte sehr viel Glück, weil das auch ganz butterweich lief, denn meine Mutter und ich sind, meine Eltern waren ja getrennt, sind von einer Wohnung, wir sind dann umgezogen. Meine Mutter war auch, die war gut drauf, ey. Ich glaube, ich war 17 und sie hat gesagt, Ariane, ich habe eine neue Wohnung gefunden. Und zwar eigentlich sind es zwei Wohnungen übereinander im gleichen Haus und es ist ein ganz kleines Haus. Also da gab es irgendwie, ich glaube, 4 Parteien oder
in
so.
In Berlin.
In Berlin, genau. Und ich dachte, oh, krieg mal eine Wohnung, ich werde verrückt. Und dann hatte ich tatsächlich die Wohnung über meiner Mutter. Mhm. Und dadurch, dass da so wenig Leute wohnten, war der Flur für mich einfach wie ein Flur. Also es war für uns ein Haus. Und deswegen hatte ich meine eigene Küche, meinen eigenen Abwasch, mein eigenes Bad, meinen eigenen Struggle mit diesem Putzen. Weil das ist erstmal echt, das ist eine Lektion, ja. Wenn du erstmal merkst, ach du meine Güte, das wird ja wirklich schneller dreckig, als ich dachte. Nun gut, da lebte ich dann ein paar Jahre und dann bin ich an den Kudamm gezogen, hat meine Mutter auch klar gemacht, eine ganz tolle Einzimmerwohnung und die ist dann in den Grunewald gezogen und dazwischen sind auch 10 Minuten beim Auto. So. Und deswegen war ich immer relativ nah an meiner Mutter, aber so weit weg, dass ich mich sehr autark fühlte. Und deswegen gab es nie den Moment, wo ich dachte, oh fuck, das ist, ich bin jetzt weg. Mhm. Sowas nie. Ich finde das schon sehr faszinierend und einige Leute werden, glaube ich, schreien, ja genau. Irgendwann kommt wirklich der unangenehme Teil, dass du im Supermarkt stehst und denkst, ich muss jetzt 3,80 Euro für Glasreiniger bezahlen? Was ist los? Aber ja, das sind die bitteren Pillen, die du schlucken musst. Genau, und dann war ja MTV in Berlin und irgendwann...
Das war auch in Berlin?
Ja, ja, klar.
Ah, was, lange in Berlin. Irgendwann mit deinem Freund dann nach Salzburg gezogen.
Genau, mit 23. Weil mein Vater ist nämlich Ur-Berliner, also seit 100 Generationen, und der war nie irgendwo anders. Und das fand ich immer komisch. Und meine Mutter ist sehr viel gereist und deswegen dachte ich mir, ich will einmal im Leben, und deutschsprachige Moderatoren, das gestaltet sich ein bisschen schwierig, einmal im Leben entweder am Meer leben oder in den Bergen. Und mein Ex-Freund ist großer Berge-Fan und konnte dann bei Red Bull anfangen als Musiker und hat gesagt, würdest du mit mir nach Salzburg ziehen? Ich dachte, oh ja, warum nicht? Und mein Arbeitgeber war eh in Hamburg und hat gesagt, also ja, also viele Grüße ans Universum, an die Natur. Egal, ob du mit der Bahn fährst oder will ich einfliegen. Okay. Und so habe ich dann halt gearbeitet. Also nicht täglich, ne? Aber gut. Genau, und dann war ich nun in Salzburg und dachte, boah, toll, Berge, und das ist ja toll und Salzburg ist ja so wunderschön. Und ich habe diese Wohnung eingerichtet und das ist meine Passion und das hat in Gänze vielleicht einen Monat, eineinhalb gedauert. Und mein Ex-Freund hatte kein Auto, weil man in Berlin keinen Führerschein macht, wenn man 18 ist, weil man sich denkt, ich fahr U-Bahn, was soll's. Und dann habe ich ihn jeden Morgen zur Arbeit gefahren. Ich weiß es ganz genau noch. Ich war 3 Jahre in Salzburg. Ich glaube, ich habe es ihm nie erzählt. Ja, ja. Oh, wow. Ich glaube, ich habe es ihm nie erzählt. Ich kämpfe sehr für meine Beziehungen. Krass. Nach 2 Monaten habe ich ihn bei seiner Arbeit da abgeliefert. Bin mit meinem Auto, by the way, weggefahren und dachte mir, für was wohnst du hier? Also wie viel muss mir gegeben werden, dass ich hier wohne? Mhm. Und dann fing es schon an, dass ich mir dachte, boah, ich kotz im Strahl. Ich bin einfach kein Landtyp. Wir sind dann noch nach Eugendorf gezogen, weil Salzburg so super teuer ist und wir aus Berlin kommen und denken, ich zahle doch nicht viel mehr für das Kaff Salzburg. Und da, das muss ich noch ganz kurz erzählen, weil ich glaube, jetzt springt es langsam in den Rahmen. Und so bin ich, und das hat den Struggle gemacht. Wir haben uns irgendwann unterhalten, was wollen wir eigentlich und warum bin ich eigentlich hier so unglücklich und warum bist du hier so glücklich? Und wir hatten eigentlich eine wunderschöne Wohnung und einen ganz kleinen Garten und da war eine Wiese und da hinten war der Untersberg und es war wunderschön. Und er sagte, ich bin so frei, wenn ich rausgucke, weil in Berlin ist da sofort ein Haus und da bin ich so eingesperrt. Mhm. Aber hier sind meine Gedanken so frei, weil hier alles frei ist vom Blick. Und ich sagte, das finde ich schön. Wenn ich hier rausgucke, passiert nichts. Ne? Es sieht jeden Tag sehr gleich aus. Natürlich gibt es Jahreszeiten, aber es passiert nichts. Und in Berlin, da laufen viele Leute, da ändert sich immer alles. Und ich habe das Gefühl, da ist Zeit. Ich sehe Zeit, ich erlebe Zeit. Mhm. Und hier bleibe ich stehen. Mhm. Und ich gehe ein wie eine Primel, wenn mein Leben stehen bleibt. Und das war auch der Grund, warum wir uns getrennt haben. Nicht nur, weil wir beste Freunde waren am Ende. Aber deswegen musste ich da ganz schnell wegziehen. Und ja, du, also 3 Jahre später war ich da auch weg.
Ja, das ging ja relativ fix dann. Ein kleines Intermezzo in Salzburg.
Du, da kann man, und das, also mit der anderen Stadt, da struggelt man wirklich.
Ich habe auch gebraucht, mich an dieses Leben alleine zu gewöhnen. Ich glaube, also richtig Klick gemacht hat es dann so mit 22, als ich dann so 3/4 Jahr in Slowenien studiert habe. Mhm. Und da musst du dann. Ne? Und,
ja, ja.
Und das hat mir so einen richtig krassen Schritt, so einen Selbstständigkeitsboost gegeben. Mhm. Und dann habe ich auch so verstanden, wie geil das ist, wirklich entkoppelt von zu Hause zu leben. Was irgendwie dann auch mein Verhältnis zu meiner Heimat verändert hat. Also ich fahre jetzt nicht mehr so oft nach Hause, obwohl ich eigentlich nur München und Nürnberg sind ja nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Aber ich habe da jetzt nicht mehr so das krasse Heimatgefühl tatsächlich. Das
ach, krass.
Verloren. Also München ist auf jeden Fall...
Du fährst durch die Straßen, in denen du aufgewachsen bist, rum und denkst nicht, das ist meine Heimat?
Doch, das denke ich dann schon. Okay. Aber das ist dann sehr auf meine Eltern beschränkt und auf meine Freunde. Aber ich würde jetzt, ich glaube, nicht auf die Idee kommen, da nochmal zurückzuwollen oder so.
Ach, also
das,
krass.
Das gar nicht so, ne? Das ist,
nee, habe ich krass.
Mein Leben ist in München. Ich habe dann meine 6, 7 Freunde, die noch zu Hause sind und mit denen habe ich auch regelmäßig Kontakt, die sehe ich auch regelmäßig, aber mehr ist es nicht. Ich würde nie wieder auf die Idee kommen, auf so ein Dorffest zu gehen oder so. Und das war aber früher mein Leben, ne? Also bin ich aufgewachsen.
Mhm. Bei mir war es die Love Parade und ich würde so fucking
gehen.
Genau,
ja, das ist vielleicht auch einfach was anderes. Aber ich respektiere jeden und kann auch total verstehen, wenn man das nach wie vor möchte. Ja, und wenn man auch irgendwann wieder zurück möchte. Viele Freunde von mir.
Viele Leute, die gerne zurück möchten.
Wir haben viele Rückkehrer tatsächlich aus unserem ganzen Freundeskreis. Und
Berlin nicht so viel.
Verstehe das auch total. Naja, gut. Also, das ist nicht so einfach mit dieser neuen Stadt und diesem Alleine-Leben und dieser Selbstständigkeit dann auf einmal und diesen verschiedenen Herzen, die in deiner Brust schlagen. Und wenn wir von schlagenden Herzen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über das Liebesleben reden, Anfang 20. Da würde ich sagen, geht's bei den meisten von euch Hosis und von uns ziemlich ab. Was würdest du sagen, wie viele Prozent in meiner kleinen Insta-Umfrage haben gesagt, das war der größte Struggle?
34,8.
26. Ach, auf shit, Platz 2.
Shit, ich aber wollte jetzt 30 sagen. Mist.
Liebesleben, wie war es bei dir? Also, große Frage, ne? Vielleicht reden wir einfach mal drüber.
So groß ist es bei mir nicht.
Wie lief das bei uns ab? Was haben wir da alles erlebt? Wie haben wir da getickt?
Also.
Wichtig, Ken, warst du...
Super langweilig, aber ich hab's
etwas länger auch in Beziehungen wahrscheinlich.
Ja, ich bin... Also ich wusste aber schon früher, ich bin eine viel aufregendere 30-Jährige, als dass ich eine 20-Jährige bin.
Ja gut, also wenn man das da schon weiß.
Ich war eine ruhige 20-Jährige und eine...
Wirklich?
Wilde. Was heißt war? Bin eine wilde 30-Jährige. Also, wir fangen ja immer mit 17 an. Ne? Da hatte ich meinen zweiten Freund. Das war toll. Das ging bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht ein bisschen länger.
Tschüss.
Du, aber da hat man das schon mal geübt und das fand man auch super. Und da hat man gemerkt, kommunizieren muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil sonst wird es bei dieser Zeitspanne immer bleiben. Dann habe ich Abi gemacht, da war irgendwie nicht so viel los, ehrlich gesagt. Bisschen so rum geknutscht vielleicht, aber da war ich. Also ich sag ja, ich war langweilig, aber ich fand's schön. Also langweilig hat bei mir jetzt nichts Negatives. Ich habe echt meine Zeit genossen, fand ich gut. Dann war ich beim Radio, da hatte ich eine Liaison, sag ich mal. Dann war ich bei MTV mit 21, da hatte ich da meinen Freund, mit dem ich ja dann nach Salzburg gezogen bin.
Und dann war es vorbei. Ah ja.
Also es war schön. Es war eine schöne Beziehung, das muss man auch sagen. Also die Masterbeziehung in den Anfang 20ern war halt mit diesem Ex-Freund. Und der ist ein ganz netter, toller Typ.
Und gleich zusammengezogen. Das finde ich schon auch mit Mitte 20 gleich mit jemandem zusammenzuziehen, finde ich. Also
da waren wir sogar Anfang 20.
Ja, genau.
Also wir kannten uns, genau.
Fast schon ein bisschen unüblich, würde ich sagen.
Ja,
also ich glaube, dass du die Salzburg-Zeit ja auch retrospektiv auch nicht bereust.
Also nee, wir waren erstmal in Berlin zusammengezogen.
Da ist er auch noch zusammengezogen.
Und in Salzburg bereue ich das. Ich habe viel über mich gelernt. Ich weiß genau, was ich nicht möchte. Ich weiß, dass ich niemals aufs Land ziehen werde.
Ja.
Niemals.
Ja.
Und
dann allein dafür... Vielleicht keine 3 Jahre, aber...
Genau, ich weiß auch, dass wenn ich liebe Skifahren, dass ich nicht in die Nähe der Alpen ziehen sollte, weil dann fahre ich überhaupt nicht mehr Ski, weil ich dann nur noch so ein Gutwetter-Skifahrer werde. Auch schlecht für mich. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt, was ich nicht will. Und ich weiß, wie man es kommuniziert. Und ich weiß, dass ich das schneller durchsetzen muss. Und das war deswegen eine sehr schöne, lehrreiche Zeit. Genau, wie war es bei dir?
Ich war in einer Beziehung zwischen 18, 19, 20 ungefähr so. Es verschwimmt so ein bisschen. Und dann habe ich die eben von zu Hause, hatte ich die noch, diese Beziehung, und war dann aber schon in meiner Unistadt. Und das war eben total schwierig, weil ich dann so zwischen diesen beiden Welten war. Und dann ging das in die Brüche und dann wurde es schon sehr wild, kurz mal. Also wurde es erstmal sehr wild, dann hatte ich da irgendwie so eine... Diese eine Freundschaft plus hatte ich dann da mal, habe ich schon ein paar Mal erzählt, die dann irgendwie so ganz blöd geendet ist. Dann ging es so weiter und so weiter. Und dann wurde
wie hieß der Bums nochmal da?
Eichstätt, genau. Da
in
nicht.
Eichstätt hat der Mann eine wilde Zeit gehabt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, eher danach.
Ach so, okay. Ja.
Eher danach. Ja. Weil dann hatte ich noch eine Freundin. Das war dann auch eine ganz wilde Beziehung. Die war, würde ich mal sagen, auf jeden Fall schwierig. Wir haben ja schon die Folge zur toxischen Beziehung veröffentlicht.
Ah ja, da hast du...
Die packen wir euch mal in die Shownotes.
Das ist die. Okay.
Das war auf jeden Fall angegiftet, sag ich mal. Das hat mich natürlich total geprägt. Also liebestechnisch, und danach wurde sich ausgelebt. Liebestechnisch war da sehr viel los, auch was die Sexualität angeht. Ne? Ich finde schon so Anfang 20, so mit 16, 17, 18 hast du noch diesen weirden Teenie-Sex, der irgendwie...
Oh Gott, wirklich, retrospektiv denkt man sich, oh Gott, ganz strange ist. Ja, so auch ganz unangenehm. Auch beide denken sich, finde ich, ach, ganz unangenehm.
Und dann fängt es irgendwann so an, so mit 18, 19, dass du dir zumindest bewusst wirst, was du da eigentlich machst. Mhm. Und irgendwie auch immer anfängst, aktiv drüber nachzudenken. Mhm. Und ich finde schon, dass dann so 21, 22, 23, 24 sind so Crunch-Time-Jahre. Da checkst du, was tickst du, was gefällt dir, wie kommunizierst du was, wie erfragst du was, wie gehst du auf eine andere Person ein? Und ich finde, also da habe ich schon wirklich viel gelernt, auch viele Pleiten erlebt, so würde ich mal sagen.
Das ist aber auch schön, finde ich. Also da merkt man, ach so, ja, zum Beispiel Thema One-Night-Stands. Das klingt ja immer toll, wenn irgendwer drüber redet. Und manchmal denkst du, also im seltensten Fall denkst du ja, das war ja der beste Abend des ganzen Lebens. Nee. Und das finde ich auch entspannt.
Voll. Oder wenn du dann mal so Anfang 20 bist und zu viel getrunken hast und Erektionsprobleme hast oder so. Das ist passiert dann halt auch da in dem Alter. Mhm. Da lernt man was als junger Mann und wahrscheinlich auch als junge Frau.
Von Männern, ja. Da findet man sich. Jetzt kommen wir nämlich jetzt zu dem Teil, wo man sich mal wirklich findet, so richtig findet. Also durch und durch.
Hoffentlich.
Was ich hier natürlich ein bisschen verschossen habe mit deiner kleinen Statistik. Wir reden jetzt über, wer bin ich?
Genau. Für euch, liebe Hosis, war das das Hauptthema. Und zwar zu 40% in meiner Umfrage. Boah. 40% haben am meisten gestruggelt mit dieser großen Frage, ja, was macht mich aus? Und wo fangen wir da an, ne? Also...
Hab ich mich überhaupt nicht gefragt.
Was?
Du?
Ja, natürlich.
Null.
Also überhaupt nicht. Das glaube ich dir nicht. Nee, das kann ich dir nicht glauben.
Das war ja der Schock mit 30. Ich dachte, gut, meine Mutter hat auch wirklich einen ganz tollen Job gemacht. Ich habe ja ein Urvertrauen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt muss ich sagen, mit einem erwachsenen, nüchternen Auge muss man sagen, also diese Frau ist ja fast zu verliebt in mich. Aber das, ein Kind kann nicht zu viel Liebe kriegen. Deswegen ging ich in die Welt und dachte mir, nee. Also ich bin ja auch ein guter Mensch, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich Leute verarsche und denke, ja, ja, das ist mein Recht und ich bin ganz cool. Aber ich bin da rausgegangen und dachte, ach ja, na, das ist doch eine super Sache. Das mache ich jetzt mal. Und dann ist es natürlich auch alles so weich gelaufen, dass es nie so einen krassen Dämpfer gab. Oje, oje, vielleicht ist es doch nicht so. Mhm. Ne? Dass ich ein ganz okayer Mensch bin. So. Habe ich Probleme? Nee, läuft doch alles. Meine Beziehung läuft, ich habe Freunde, ich habe einen Job, läuft doch alles. Warum sollte ich, ne? Also ich habe keinen Leidensdruck und deswegen war alles gut. Und ich dachte mir, ja, mir wurde immer gesagt, ja, Ariane auch schon in der Schule und so. Und mein Freund, Ariane ist so empathisch und Ariane ist so tief. Und da dachte ich mir, ach, das ist ja toll. So, das bin ich wahrscheinlich.
Krass. Bei mir ist völlig anders. Du müsst ja verstehen, ich habe mich wirklich sehr so über diese Sportschiene definiert und war.
Ist ja auch sehr gut.
Ich war auch sehr, sehr guter Sportler und so. Und dann habe ich mich zweimal hintereinander so schlimm verletzt, dass das dann einfach von heute auf morgen nicht mehr ging. Und dann war ich schon in so einem, ja, und jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich? Jetzt muss ich mir irgendwie, also das mit diesem Journalismusstudium, also passt schon, immer gut in Deutsch gewählt, aber. Ist das mein Ding? Und dann war ich da drin und es hat alles so super Spaß gemacht. Aber ich weiß noch, der erste Unitag, wie ich da reinkam und da saßen Menschen, die haben sich wirklich aktiv für diesen Studiengang entschieden. Und die hatten Notizblöcke dabei und haben da Sachen mitnotiert und ich habe überhaupt nichts gecheckt. Und
hatte Kevin,
so einen weißen Hilfiger-Pulli hatte ich da an.
Ja.
Und so eine ganz andere Frisur noch mit so einem, ja, ist auch egal.
Es gibt natürlich auch andere Prollmarken, das können wir jetzt nochmal anders sagen.
Aber nur, dass du mal das vor Augen hast.
Ich war auch sehr posch in meiner Jugend, das muss ich
sagen. Nur, dass du es mal vor Augen hast. Und ich weiß noch, wie ich da drin saß und mir dachte, ich habe eigentlich mich nie wirklich dafür entschieden. Und es ging bestimmt noch so ein Jahr, dass ich das alles mitgemacht habe und dann auch okay war. Und irgendwann hat es dann erst Klick gemacht und ich habe dann angefangen, mir zu denken, ja, vielleicht werde ich mal Journalist und vielleicht werde ich irgendwann auch mal Moderator und so bliblablub. Aber das hat schon so ein bisschen Anlauf gebraucht, hat schon geholpert am Anfang. Aber ich glaube, dass so dieses Anfang 20 Knäuel für viele Leute echt blöd ist. Und wir haben auch voll viele geschrieben. Mhm. So, hä, warum für eine Option entscheiden? Das sind ja alle vier.
Ach
oder
so,
sowas,
ja,
weißt du? Weil es einfach Anfang 20, du wirst einfach ausgespuckt aus dieser Schulstruktur, wo alles klappt, von zu Hause, wo alles cool ist. Und es ist einfach so, sag, du machst es jetzt einfach mal.
Ja, ja,
total. Eat it or die.
Ja.
So.
Gut, man muss natürlich auch sagen, ich glaube, Moderation ist dein Sport für mich gewesen. Ich glaube, man hinterfragt sich weniger, wenn man genau dann das machen darf. Was man sich immer erträumt hat, dann ist man so überflutet mit, Es ist doch der Wahnsinn,
ja, klar,
dass man das gar nicht hinterfragt, wer bin ich eigentlich? Will ich Journalismus machen? Will ich das eigentlich?
Das ist maximal smooth.
Genau. Und man muss natürlich auch sagen, als ich 21 war, kurz bevor ich bei MTV angefangen habe, ist mein Vater gestorben. Das sind natürlich dann auch Sachen. Ich glaube, in dieser Zeit war das plötzlich eine ganz andere Relation. Mhm. Wenn jemand mir sagte, ey, ich struggle voll, jetzt hat er mir nicht zurückgeschrieben, dachte ich mir nicht wertend, Alter, was ist dein Scheißproblem? Mhm. Sondern ich dachte mir, ja, ist sicherlich ein Problem, über das man reden kann und nachdenken kann. Aber am Ende des Tages ist es vollkommen egal, ob der, ne, schreibt oder nicht. Und das, ja, glaube ich, macht dich sehr schnell sehr erwachsen. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal zu schnell und vielleicht auch zu kühl. Und du verdrängst auch. Also ich habe sehr viel erstmal verdrängt und habe mir das dann später erstmal angeguckt. Aber es ist natürlich auch etwas, das sich beschäftigt. Mhm. Beschäftigt und wo du vielleicht erstmal keine Zeit hast zu denken, wer bin ich denn eigentlich?
Ja.
So, und diese Euphorie und diese Trauer zusammen, glaube ich.
Hat mir auch jemand geschrieben tatsächlich, dass für sie das größte Thema Anfang 20 war der Tod. Mhm. Weil dann auch irgendwie, ich glaube, zwei sehr gute Freunde von ihr, irgendwie auch in jungen Jahren, die genauso alt waren wie sie, gestorben sind. Und auf einmal hat sie so realisiert, ja fuck, ich muss mich damit vielleicht auch irgendwann auseinandersetzen. Und viel früher, als ich dachte. Mhm. Genau wie du sagst, man ist da ja auch irgendwie so in der Freundesgruppe wahrscheinlich eher isoliert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du...
Na, ich hatte super Freunde. Ich wollte sofort feiern gehen zum Beispiel, haben gesagt, ja, klar,
genau, aber
du fühlst es schon richtig.
Die waren für dich da, aber die haben dich wahrscheinlich auch nicht, die konnten es nicht nachvollziehen. Nee, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden in deinem Freundeskreis hast, der oder die auch Anfang 20
es gibt
jemanden verlierst.
Mehr als man denkt.
Echt?
Und wenn, also zum Beispiel, als mein Vater dann gestorben ist, dann habe ich in meinen Freundeskreisen gemerkt, du bist besonders tief und du bist besonders besonnen und du nimmst das Leben viel einfacher und nicht so ernst wie so manch anderer. Und dann habe ich mich mit denen tiefer unterhalten und dann sagt die eine, ich war krebskrank in meiner Jugend und war fast tot. Dann sagt der andere, ja, mein Vater ist gestorben, als ich 10 war und so. Und du merkst richtig bei den Leuten, die sich denken, was ist denn dein scheiß Problem? Hat er geschrieben, ja oder nein? Fuck it, wir gehen jetzt was anderes machen, weil das Leben ist zu kurz. Das sind genau die, die so wahnsinnig tief sind und sowas, die ich sehr mag, die einen Schicksalsschlag hatten, weil du dann nochmal ganz anders über das Leben nachdenkst und dann das gar nicht mehr, ja, sicherlich gibt es auch andere, aber nicht mehr so ernst nimmst. Und das ist, glaube ich, in den 20ern ein guter Rat. Nimm es nicht so ernst, weil man alles so wahnsinnig ernst nimmt. Und natürlich ist das die Emotion, die du hast, ne? Aber versuch, das jetzt zu genießen. Ich habe letztens ein Zitat gehört, wer versucht, heute die Zeit zu genießen, wird morgen eine schöne Vergangenheit gehabt haben. Und so ist es. Du kannst dir 100 Jahre denken, Mann, und das Studium muss ich da machen und dann bin ich zu alt und in welche Stadt ziehe ich denn und welche Freundin und was mache ich denn? Entspann dich, du bist einmal 20, alles cool. Und aber auf der anderen Seite muss man sagen, das sind auch die 20er, da musst du durch, das lernst du, mein Gott.
Voll.
Entspannung kommt mit dem Alter.
Das ist ein Rat, den kann man geben, wenn man so alt ist wie wir.
Genau, und rückblickend denkt, so, stress
und
dich nicht.
Na, aber, du jetzt mit Mitte 30 und ich Ende 20, klar, aber... In dieser Zeit, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich mir gedacht, ja, du hast wahrscheinlich recht und ich glaub's dir.
Aber es ist ein krass major
aber
problem,
fuck
ey.
You.
Genau.
Das sagen auch Studien. Also es gibt zu diesem Thema Stress, auch von dieser Trendstudie Jugend in Deutschland, die ich vorhin schon mal genannt habe, auch eine Zahl, die zeigt, dass junge Menschen und mentale Gesundheit ein ziemlich erschreckendes Thema ist. Mhm. 46% sagen, dass sie ständig unter Stress stehen. 35% berichten von Erschöpfung, also Erschöpfungssymptomen. Und 33% von Selbstzweifeln. Das sind schon viele Menschen.
Ja.
Das
aber
muss man
ich glaube, da kommt auch alles aufeinander. Also erstens warst du in der Schule, dann brauchst du ein Studium, dann haben wir alle Inflation, wir haben alle Krieg, wir haben die vor allem, haben Klimawandel noch richtig
die
mit.
Corona.
Genau, dann haben die noch Corona, dann haben die noch Instagram, TikTok, wo man sich wunderbar vergleichen kann. Und das alles auf einmal, inklusive, ich sag mal, die Postpubertät, das ist einfach ein krasses Fund.
Mhm.
Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach bei Zeiten auch manchmal richtig scheiße sein kann.
Ja, voll. Und auch wenn es sich Jahre
Rechten
zieht.
Erstarken,
ne?
Auch zum Kotzen.
Ja. Wenn sich das dann Jahre zieht, ich glaube, das ist auch nochmal das Ding.
Und wir sind ja noch heteronormativ.
Das kommt auch noch
weiß.
Dazu.
Also, da, wir haben ja einen richtigen Jackpot. Wenn
das
du jetzt queer bist oder noch eine andere Hautfarbe hast oder von einer ganz anderen Kultur kommst, ja, dann Prostmahlzeit.
Stimmt. Mir hat auch jemand geschrieben, also für mich war das größte Struggle, mein Coming Out.
Mhm.
Dachte ich mir auch so, ja.
Ja.
Stimmt. habe ich mal wieder überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil es meine Lebensrealität nicht betrifft. Das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, die ganz viele Menschen bravourös meistern und ganz viele Menschen auch total drunter leiden. Meine Güte, jetzt bin ich ganz aufgekratzt.
Aber die 20er sind toll. Da kann man schon mal ausgekratzt sein.
Es war auch geil. Es war wie, wenn man stark verliebt ist, so ein bisschen. Weißt du, so, wenn ich.
Ja, bei mir war es ein bisschen lower. Es war tatsächlich eine Langzeitbeziehung.
So flimmernd. Es ist so viel passiert. Es ist so viel Geiles passiert. Ich habe da meine beste Freunde kennengelernt. So, ne? Ich habe da mega krasse Erfahrungen gemacht, den Job gefunden, den ich liebe. Aber es war auch oft so beschissen und ich war oft irgendwie so. Keine Ahnung, irgendwie dann in diesem WG-Zimmer, wo es so zugig war und da gab es nicht mal eine richtige Heizung und so und alles war dreckig und Wäscheberge türmten sich und ich dachte mir schon so, ey, meine Fresse, ich hab's nicht wirklich unter Kontrolle hier gerade. Ich hab nichts unter Kontrolle. Aber ja, durchhalten, so, Leute. Wenn ihr in dieser Phase seid, fucking durchhalten.
Ja, mein Rat noch, fokussiert euch. Nicht auf die Scheiße, nicht auf den Struggle. Guckt euch an, was geil ist und dann lebt sich's schon viel leichter.
Ja. Hätte ich auch gebraucht, diesen Rat. Ich wünschte, ich hätte dich damals schon gekannt in meinem Leben. So, vielen Dank, Ari, dass wir das mal austauschen konnten. Ja. Vielen Dank, liebe Hosis.
Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank, liebe Hosis.
Danke an die Redaktion. Die machen Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Das Skript dieser Folge, das kommt von mir, Kevin Ebert. Danke an das Community Management, das macht Felisa Walter. Danke an Lisa Lindhuber und Martin Piendl, die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Ihr findet uns da unter Im Namen der Hose. Danke an die Produktion von Matthias Sautier. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter. Und dann habe ich noch einen Tipp für einen Podcast, den ein Mann moderiert, den ich gerne früher kennengelernt hätte.
Ja, die sind Best Buddies.
Nämlich wirklich einer meiner besten Freunde, Friedel Achten. Der macht den Podcast Levels und Soundtracks. Das ist ein musikalischer Gaming-Podcast. Ich war da sogar auch mal zu Gast und habe über meine Lieblingsgames und deren Soundtracks gesprochen. Darum geht's
wie
nämlich.
Wie so ein,
ne?
Formel-1-Wagen klingt oder was kommt da?
Nee, das Formel 1.
FIFA? We are the champions! Das, die Besten!
Das ist auch gut. Das Formel 1-Theme ist tatsächlich legendär.
Na gut, ja.
Zeig ich später.
Ja, ja.
Zeig
oder kannst
später.
Du wahrscheinlich auch hören.
Ja.
In deiner Folge?
Nee.
Ah, okay, schade.
In der Folge mit Marc.
Ah, okay.
Gibt's nämlich auch. Ja. Der war auch zu Gast. Naja, auf jeden Fall empfehle ich sehr. Da geht's eben um die Spiele, die die jeweiligen Gäste zocken. Und das sind schon Namen, ne? Irgendwie so.
Kevin Ebert.
Cold Mirror. Ne?
Ja,
die kennt
ist
man
super.
Ja. Die, kennt, die war da. Max Rockstar, das ist ein Gamer und Rapper. Oder Alex Prinz, aka der dunkle Parabelritter, ist auch so ein Gamer-Streamer. Mhm. Und die erzählen davon ihren Lieblingsgames und den Soundtracks und was sie damit verbinden. Ein cooles Konzept.
Mhm. Hört mal rein. Jeden Donnerstag um 19 Uhr live auf dem Twitch-Kanal der ARD. Also, dass ich das mal sagen kann, diese zwei Worte in einem Satz. Ich werde verrückt. Und am darauffolgenden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Oh, das klingt doch schon viel konservativer. Levels and Soundtracks.
So, und jetzt raus in eure wilden 20er.
Oh.
Embrace euer Leben. Bleibt zuversichtlich.
Und lasst euch nicht stressen.
Tschüssi.
Tschüss.
Im Namen der Hose.
Der Sex-Podcast von Puls mit Ariane Alter und Kevin Ebert.